Herzlich willkommen bei On15Air, dem Videopodcast der Plattform Meine Raumluft, mit Themen rund um das Raumklima in Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlbefinden. Atmen. Atmen begleitet uns schon jeden Moment unseres Lebens und doch schenken wir ihm oft erst Aufmerksamkeit, wenn die Luft knapp wird oder die Luftqualität nicht mehr stimmt. Unser heutiger Gast kennt den Wert und die Qualität eines einzigen Atemzugs besser als kaum jemand. Kristin Gersdorfer hält 14 österreichische Nationalrekorde im Freitauchen und ist aktuell Österreichs Nummer 1 der Frauen im Tieftauchen. Kristin, mit nur einem Atemzug taucht sie bis in die Tiefen von rund 75 Metern. Wie lange schätzen Sie, können Sie die Luft anhalten? Ich verrate Ihnen, wie das bei Kristin ist. Bis zu 5 Minuten 30 habe ich gelesen. Gleichzeitig beschäftigt sie sich intensiv mit Atemtechnik, Mentaltraining und der Frage, wie bewusste Atmung unsere Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden beeinflusst. So, jetzt halte ich langsam die Redeluft an. Liebe Kristin, herzlich willkommen bei On15Air. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Peter, ich freue mich auch da zu sein heute.
Dann möchte ich gleich starten. Ich habe mir eine Anekdote aus deiner Jugend herausgesucht oder eigentlich aus deiner Kindheit. Du hast einmal erzählt, dass du schon als Kind davon geträumt hast, eine Meerjungfrau, eine Ariel, keine Ahnung, eine Meerjungfrau zu werden. Und die Frage ist, wie wurde aus diesem Traum Wirklichkeit, also die Leidenschaft für das Freitauchen?
Also Ariel war natürlich immer so mal auch mein Kindheitsfilm, aber grundsätzlich war es gar nicht wegen Ariel. Es war damals eine australische Fernsehserie um die 1990, also 1999, 2000er herum. H2O plötzlich Meerjungfrau, die mich als kleines Kind vorgepackt hat. Und ich denke, ich schaue sie immer noch an im Sommer. und ich wollte einfach wie diese drei Mädels Abenteuer erleben und Meerjungfrau sein und habe es mir dann einfach als kleines Kind, jetzt 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, selber beigebracht, wie eine Meerjungfrau zu tauchen. Aber ich hatte nie wirklich diesen Anspruch, wie es heute gibt, das mit dem Mermaiding, mit diesen wirklichen tollen Fischschwänzen und so, sondern bei mir war immer der sportliche Aspekt. Wie lang kann ich die Luft anhalten? Wie tief kann ich tauchen? Was kann mein Kopf? Und das habe ich mir einfach selber beigebracht. Ich habe eine Monofilm bekommen, auch mit so 12, 14 Jahren und bin dann selber im See auf 15, 18 Meter getaucht als Kind, ohne zu wissen, wie das funktioniert. Und natürlich keine Angst und keine Gefahren und keine Sicherheiten, also da noch zu kennen, was da sein kann. Und habe es mir selber beigebracht, bis ich dann drauf gekommen bin, okay, mit so 14, 16 ist ein richtiger Sport. Und dann wirklich zu schauen, wo kann ich, also kann ich einen Kurs machen oder wie kann es jetzt weitergehen? Und dann sind wir in der Karibik zufällig auf Freitauchschule gestoßen und da habe ich dann mein erstes Training, meinen ersten Kurs gemacht und bin gleich beim ersten Tauchgang auf 30 Meter runtertaucht. Mit 16, 17, ohne, also der Instructor auch so, okay, was machen wir jetzt? und so hat es dann angefangen und da war immer mein Hintergrund dahinter gar nicht jetzt im Sinne von jetzt eine Meerjungfrau zu sein, sondern eigentlich meine Liebe für diesen Sport. Und für die Wichtigkeit der Atmung, für die Wichtigkeit der Luft, für das Mentale, für den Körper einfach und des Wassers einfach weiterzugeben, an mehr Menschen Instruktorin zu werden. Wettkämpfe waren eigentlich gar nicht das Ziel. Das ist dann später dann entstanden. Und dann eben, ja, bin ich dann auch eine Meerjungfrau geworden, weil die Monofin immer meine Leidenschaft war. Genau.
Das Freitauchen oder auch Apnoe-Tauchen oder auch Freediven, als Laie, für mich ist das das Gleiche, ist es das Gleiche. Und dann hast du noch den Fachausdruck Monofin erwähnt. Das heißt, es gibt ein gewisses Zubehör oder Hilfsmittel. Vielleicht könntest du uns da kurz was dazu sagen. Ich glaube, nicht jeder ist dem Ganzen ein Begriff. Es gibt ja. Man sieht ja auch im Fernsehen so Freitauchen ohne Flossen, mit Flossen. Jetzt hast du Monofin erwähnt, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen vertiefen, sozusagen, das Zubehör und die Fachexpertise.
Genau, also Apnoe-Tauchen, Freitauchen, Freediving, das ist ein und dasselbe. Also das sind alles drei verschiedene Wörter für einen und denselben Sport. Es ist grundsätzlich mit einem Atemzug, ohne die Hilfe von Sauerstoff-Pressluftflaschen ohne Atemzubehör, tief in die Tiefe oder in die Strecke, also so weit wie möglich zu tauchen oder so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Also es gibt diese drei Teilbereiche. Ich bin eher eine Spezialistin fürs Tieftauchen, da halte ich auch meine Rekorde. Und jeder Spezialbereich benötigt unterschiedliches Training, unterschiedliche Expertise. Also es gibt schon einige Allrounder, aber die werden zum Beispiel nie Weltrekorde jetzt in allen Disziplinen halten können. Man muss sich dann schon spezialisieren. Im Pool, zum Beispiel das Luftanhalten, findet wirklich an der Wasseroberfläche statt. Da liegt man, kann man sich so vorstellen wie eine Wasserleiche, wie ein toter Körper im Wasser und hält so lange die Luft an, wie es geht. Man ist natürlich immer beobachtet von dem Buddy, der auch immer auf einen da ist, mit einem redet, beziehungsweise eben Sicherheitsabfragen macht. Dann Streckentauchen ist wirklich vom im Pool, wie viele Längen kann ich Streckentauchen? Entweder mit zwei Flossen, zwei langen Flossen, das sind die Bifins, mit der Monofin, das ist diese große Wettkampfflosse, oder eben ohne Flossen, also wirklich Richtung, also wie Brustschwimmen eigentlich, wie weit man da tauchen kann. Und dasselbe gibt es beim Tieftauchen. Beim Tieftauchen gibt es eben mit den zwei langen Flossen, Bifins mit der Monofin. Dann gibt es am Seil nach unten ziehen mit den Armen und wieder nach oben ziehen, das nennt sich Free Immersion. Oder eben runterschwimmen, das nennt sich No Fins. Und das ist halt eben die Königsdisziplin, weil man da wirklich nur seinen eigenen Körper, seine eigene Körperkraft halt verwenden kann. Und das sind so diese Disziplinen, die es beim Freitauchen eben gibt. Genau.
Ich habe nur eine fortgeschrittene Ahnung als Anfänger zum klassischen Tauchen. Es gibt ja beim Auftauchen immer so einen Zwischenstopp, bevor man ganz an die Oberfläche geht.
Beim
Muss man das,
Scuba-Tauchen. Ja.
genau, muss man das in deiner Disziplin oder generell auch berücksichtigen oder funktioniert das anders?
Nein, also beim Freitauchen, was eigentlich weitaus sicherer ist als Gerätetauchen oder Flaschentauchen, das werden viele Flaschentaucher als auch Freitaucher unterschreiben, haben wir nicht so viel diese Probleme mit dem Stickstoff, wie die Flaschentaucher das haben. Dementsprechend brauchen wir diese Deko-Stops nicht. Beim normalen Freitauchen früher, wo man mit dem Schlitten gefahren ist, also mit so einem Aufzug in die Tiefe und wieder hinaufgezogen wurde, wo es sehr schnell geht, das ist eine ganz andere Geschichte. Das gibt es auch gar nicht mehr, gibt also Wettbewerbe mehr darin, weil das eben doch in das richtige Richtung Extremsport in der Gefährlichkeit geht. Wie es bei uns passiert, wir haben einen einzigen Atemzug. Also ich fülle jetzt die Lunge an der Oberfläche voll mit Luft. Ich habe hier eben die 79% Stickstoff und 21% Sauerstoff und halt ein bisschen was sind ja Edelgase. Und dieser eine Atemzug, den nehme ich mit in die Tiefe. Und durch den Druck wird der, wie es eigentlich sein soll, normal komprimiert. Also meine Lunge geht zusammen durch den Druck. Zum Beispiel auf 10 Meter haben wir 2 Bar Druck. An der Oberfläche haben wir 1 Bar Umgebungsdruck und alle 10 Meter kommt 1 Bar Wasserdruck dazu. Das heißt, auf 10 Meter habe ich plus Oberfläche plus 10 Meter 2 Bar. Das heißt, meine Lunge ist die Hälfte groß. Auf 20 Meter 3 Bar, ein Drittel ist meine Lunge groß. Das heißt, mein Brustkorb wird so komprimiert und die Gase gehen normal ins Blut, aber so ein Freitauchgang dauert ja nicht wie beim Scuba-Tauchen eine Stunde, sondern der dauert 30 Sekunden, 1 Minute 30, 2 Minuten. Und in der ganz, ganz tiefen Tiefe bleibe ich ja wirklich vielleicht nur 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Und dementsprechend meine Lunge komprimiert und beim Auftauchen dekomprimiert sie wieder, so geht sie wieder auseinander. Und die Gase ziehen sich wieder aus dem Blut, aus dem Gewebe in die Lunge zurück. Und deswegen kann ich eigentlich so schnell, wie ich möchte, wieder auftauchen, weil die Gase nicht so stark wie beim Scuba-Tauchen im Gewebe bleiben. Beim Scuba-Tauchen haben wir immer das konstante Lungenvolumen und atmen zum Beispiel auf der Tiefe 79% Stickstoff nach wie vor zu, auf zum Beispiel 30 Meter 4 Bar. Und das heißt, die vierfache Menge an Stickstoff geht ins Blut. Und das haben wir halt eben nicht. Deswegen haben wir diese Sicherheitsstopp nicht. Was wir aber machen müssen, ist Oberflächenpausen, weil natürlich ist ein Tauchgang anstrengend und wir wollen uns natürlich erholen vom nächsten Tauchgang und etwaigen Stickstoff, der im Körper ist, abatmen wieder. Und das passiert meistens, wir rechnen das meistens so aus, wie tief bin ich jetzt getaucht? Sagen wir 30 Meter sind dann 4 Bar Druck mal der Tauchzeit. Sagen wir 2 Minuten, 2 mal 4 sind 8 Minuten, 8 Minuten Pause, bevor ich wieder tauche. Und das ist sehr konservativ und da passiert meistens nichts. Wenn ich dann wirklich Tiefen ab 60 Meter habe, sollte ich nur einen tiefen Tauchgang pro 24 Stunden machen. Genau, also wir sind da doch sehr konservativ, aber wir haben diese Pausen unter Wasser, brauchen wir nicht.
Ja, genau, du bist ja nur ein paar Sekunden auf 75 Meter. Das ist ja, das klingt ja eh nicht so unentspannt. Wie ist das bei dir mit, soll ich das sagen, die Bezeichnung Extremsport? Ist das für dich ein Extremsport oder wird das als Extremsport bezeichnet? Wie ist das für deine persönliche Einschätzung dazu?
Meine persönliche Einschätzung dazu ist, ich komme viel aus dem Sport, also auch aus dem Tennis, aus dem Skifahren, aus dem Reiten, aus Schwimmen, aus unterschiedlichen Sportarten. Für mich kann jeder Sport ein Extremsport sein, je nachdem, wie man ihn betreibt. Das hängt dann immer wirklich mit der Person zusammen. Aber leider hat Apnoe-Tauchen, Freitauchen in Österreich, Deutschland, Schweiz, in Binnenländern, also Deutschland hat er mehr, aber trotzdem eher den Ruf eines gefährlichen Extremsports. Ich vergleiche das immer mit den Haien. Haien haben leider auch ein schlechtes Image. Und dazu sind zum Beispiel Menschen wie ich da oder wollen eben das aufklären, natürlich, dass das eben nicht so ist. Haie greifen jetzt nicht unbedingt an oder ich tauche nämlich sehr gerne auch mit Haien, verwechseln dann mit einem Beutetier zum Beispiel einen oder. Wie sie fressen sie nicht, wie verbluten, weil wir gebissen worden sind. Also wir schmecken die nicht einmal. Also das sind leider auch missverstandene Tiere. Und wieso Freitauchen ist genauso auch ein missverstandener Extremsport, weil die Menschen, was kommt in die Medien? In die Medien kommen die Todesfälle, in die Medien kommen die Bewusstlosigkeiten, was wir da auffüllen, auf welche Tiefen wir da runtergehen. Nur leider fehlt dazu einfach die Bildung über weltweit, was eigentlich passiert und warum eigentlich zum Beispiel Gerätetauchen viel schädlicher und viel gefährlicher ist als Freitauchen. Also das sind so viele Missverständnisse da. Für mich ist das nur ein Extremsport, wenn man ihn auch extrem betreibt. In Österreich, Deutschland, weltweit gesehen von der Freitauchpopulation, 95% machen das als Freizeitsport, um eben aus der Arbeit rauszukommen, diese mentalen Gesundheitsbenefits mit der Atmung, mit dem Mentaltraining, mit der mentalen Stärke abzuschalten, das Nervensystem zu regulieren durch die Atmung, einfach unter Wasser mal abschalten zu können und so weiter, diese Benefits zu spüren, sich mit der Community auszutauschen, Fische zu fotografieren, einfach mal abzutauchen, ja. Und das machen 95% oder sogar 99% aller Freitaucher weltweit. Nur 5, also 1 bis 5% machen Wettkämpfe. Und natürlich, wenn man Wettkämpfe macht, möchte man tiefer tauchen als andere, möchte man Rekorde brechen. Und dann natürlich gibt es gewisse Risiken, die man da wissentlich eingeht, wobei die Wettkämpfe so sicher sind, mit so vielen Sicherheitssystemen ausgestattet, dass da eigentlich kaum was passiert. Und wenn Unfälle passieren, sind das einfach Menschen, die zu viel pushen. Aber da tut mir leid, auch ein bisschen selbst schuld. Oder wirklich, die eine Prädisposition haben, zum Beispiel einen Herzfehler oder halt unterschiedliche Geschichten. Oder die Todesfälle, die in die Medien kommen, Menschen, die alleine tauchen. Schwimmer, jede Woche haben wir jetzt etwas in den Nachrichten. Oder eben in Speerfische, die in Strömungen sich verausgaben und dann verschwinden gehen. Also solche Unfälle, gar nicht jetzt durch das Freitauchen, durch den Sport des Freitauchens, sondern das meistens dann die unsachgemäße Verwendung des Sports. Aber Skifahren, Lawinen, same. Fallschirmspringen, Fußball hat wahrscheinlich auch größere Unfallrate als Freitauchen. Ja, also das ist immer natürlich, wie man es betreibt. Und so ist für mich da die Bezeichnung Extremsport bei jedem Sport passend. Warum ich aber Freitauchen vielleicht Richtung Extremsport schon definieren würde, ist, weil wir an Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit gehen. Weil wir an Grenzen des körperlichen und des geistigen Potenzials der Menschheit gehen, wo man früher nicht wusste, dass das überhaupt möglich ist. Und wir so viele Sachen möglich gemacht haben oder den Ärzten zum Beispiel gezeigt haben, wir können das. Und dahingehend bewegen uns in einem Grenzbereich. Und dahingehend, ja, ist es natürlich ein anderer Sport als jetzt, weiß nicht, Handball zum Beispiel.
Du hast es vorher vielleicht auch schon erwähnt. Es ist eine langsam, aber stetig wachsende Freizeitsportart auch geworden. Diese Flucht aus dem Alltag ist natürlich ist was anderes, als in den Wald spazieren zu gehen, ne?
Ja.
Aber natürlich die Tageshektik oder die Wochenhektik aus der Arbeit, aus dem Privatleben, die Zweifel, alles, was einen so verklemmt, sozusagen, da loszulassen, ist das sicherlich eine sehr überzeugende Methode, weil ohne Ruhe, Vertrauen und Sicherheit geht es wahrscheinlich weder körperlich noch physisch, weil ich glaube, jede Verspannung braucht Energie oder Sauerstoff
Ja.
und wahrscheinlich braucht man den Kopf dann so frei und hat ihn auch nachher so frei, dass das natürlich dann in der heutigen hektischen Zeit an Popularität gewinnt, kann ich mir vorstellen.
Genau. Es ist so, dass dieser Sport, warum er mich zum Beispiel angezogen hat, als ich relativ jung war, weil ich kam aus einem sehr reglementierten Umfeld, es ist eine sehr performanceorientierte Familie, Richtung Sport, Richtung Job, Richtung Leistung, in der Schule oder halt generell, aber überall Perfektion. Und für mich war das Wasser unter Wasser der einzige Ort, wo niemand zu mir hinkonnte, im Sinne von, da bin ich mein eigener Chef dort unten, weil da gibt es keine Medien, die mich ablenken, kein Geräusch, also schon, es gibt Geräusche, aber nicht etwas, muss ich mich wirklich auf mich konzentrieren, da kann ich ganz bei mir sein und das ist die größte Stille, die größte Ruhe, die man überhaupt erleben kann. Und gleichzeitig muss man aber bei sich sein und so aware mit dem Körper, mit dem Umfeld sein, weil natürlich vor allem in der Tiefe, ja, man sollte sich keinen Fehler erlauben oder eben man muss sich entspannen, weil es braucht sonst mehr Sauerstoff und sonst funktioniert der Tauchgang nicht. Und da habe ich mich am meisten frei gefühlt. Und nach wie vor ist es der Ort, wo ich mich am meisten frei fühle und am meisten lebendig und happy fühle. Ich bezeichne Freitauchen, weil viele Menschen fragen mich, was ist Freitauchen für mich selber? Freitauchen ist für mich wie Meditation in Bewegung unter Wasser. Die meisten Menschen kennen mich, ich bin nicht so der Meditationsmensch, weil ich kann kaum still sitzen. Aber das ist das, was am nächsten für mich zu dieser Ruhe, zu dieser Stille kommt, die ich finden kann. In Bewegung, in grenzenloser Freiheit unter Wasser. Und das ist eines der bewegendsten Gefühle. Ich versuche es immer natürlich, Menschen in den Medien auch jetzt hier zu erklären, wie sich das anfühlt. Aber ich lade jeden dazu ein, das selber mal auszuprobieren. Und da ist es egal, ob es auf 1 Meter Tiefe ist oder auf 70 Meter Tiefe. Das kann man überall spüren. Und wenn man keinen Zugang zu Wasser hat, oder gibt ja auch Menschen mit Aquaphobie, ich betreue auch einige damit, wir können uns jederzeit regulieren in diesem einen, jeden Moment mit der Atmung. Und das ist das Nächste, was auch zum Freitauchen kommt.
Jetzt fragen sich wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuseherinnen, was hat das jetzt mit dieser Raumluft zu tun? Aber im Endeffekt, ob ich mich jetzt im Innenraum befinde, gut, da bin ich fast bis zu 90% des Tages. Also zwischen Bett bis wieder Bett, Auto
Ja.
dazwischen, Büro dazwischen und so weiter. Und diese unter Anführungszeichen paar Minuten im Wasserraum. Aber letztendlich, der gemeinsame Nenner, so habe ich es für mich halt damals charmant versucht, die Brücke zu schlagen, ist ja eigentlich die Luftqualität auch. Und wenn die Luft oder die Atemqualität, die Außenluft oder die Atemqualität schlecht ist, ist das ja stark beeinflussend auch für deine Leistung oder für dein Wohlbefinden während des Tauchgangs. Hat dieses Freitauchen auch deinen Blick auf Luft und Luftqualität verändert und wie achtest du auf diese Luftqualität?
Freitauchen hat vor allem das Unterrichten vom Freitauchen und das Unterrichten, wie atmet man, hat meinen Blick auf Luft, auf Luftqualität, auf die gesamte Atmung, auf den gesamten Körper, auf das Nervensystem verändert. Wir können Wochen ohne Essen auskommen, Tage ohne Wasser, aber nur Minuten ohne Atmung. Und also ohne Luft, ja. Und meistens denken wir nicht daran, wie wir atmen. Oder denkst du jetzt in dem jetzigen Moment daran, wie viel Luft du in der Lunge hast, wo du einatmest? Es passiert automatisch. Aber das ist unser Lebenselixier. Das ist das, was wir von der Geburt, wir haben einen ersten Atemzug und einen letzten Atemzug. Und was wir dazwischen immer brauchen. Und warum lernen wir nicht, wie ich diesen ersten Atemzug und diesen letzten Atemzug nehme? Und die dazwischen natürlich auch. Und das den Menschen beizubringen, eigentlich heutzutage, dass wir als Erwachsene durch unsere Office-Haltung, gekrümmt vom Schreibtisch, nur noch hier ganz, ganz sanft einatmen und gar nicht mehr unser ganzes Lungenvolumen verwenden. Wir verwenden vielleicht 20%. Ist schon wild. Vor allem teilweise auch Pulmonologen zu erklären, hey, das passiert mit deiner Atmung. Da atmest du da und dort und da ein. Ist sehr bewegend und das ist auch ganz wichtig heutzutage. Deswegen bringe ich das auch in Schulen. Und nicht nur jetzt wie man atmet, hat natürlich einen Einfluss, sondern natürlich auch, wie du gesagt hast, die Luftqualität. Wenn ich jetzt in einem stickigen Raum bin, kann ich noch so gut und so tief einatmen, wie ich möchte, wird dann der Sauerstoff oder was ich verwenden kann für den Körper nicht so effizient sein, wie wenn ich in einem Luftkurort oder am Berg oben oder einfach in einer guten Umgebung mit Luft bin oder wo halt die Luft einfach dementsprechend aufbereitet ist. Meer ist ja auch sehr super, weil das öffnet dadurch das Salz und durch das Salz die Atemwege. Dann gibt es aber wieder auch das Ganze natürlich Umweltverschmutzung, Smog und so. Also natürlich können wir uns oft nicht aussuchen, wo wir tauchen, aber wir versuchen entweder zu schauen, dass wir in guter Luftqualität trainieren. Und natürlich auch dann das meiste mit, wie atmen wir ein, wie atmen wir richtig, aus dieser Qualität dann auch rausholen.
Du verbringst ja auch, also nicht, du verbringst wahrscheinlich nicht 90% deiner Zeit im Innenraum, sondern
Nicht mehr.
wie ich das herausgelesen oder herausgehört habe, bist du auch sehr viel in der Natur, also nicht nur unter der Wasser, sondern auch über Wasser. Und hast du dir dafür etwas mitgenommen aus diesem äußeren Umfeld in dein räumliches Umfeld? Also sprich, achtest du in deinem Wohn- oder Arbeitsumfeld mehr auf das, wie sich der Innenraum aus zusammensetzt? Oder ist das bei dir unabhängig und du konzentrierst dich einfach nur an die Arbeit? Oder wie ist das bei dir?
Nein, also ich schaue schon, dass wenn ich so drinnen bin, was ja tatsächlich gar nicht mehr so oft vorkommt, wo ich noch in meinem Consultant-Job für eine lange Zeit war und leider in stickigen Büroräumen, vor allem im Winter oder im Hochsommer in Wien in der Stadt gesessen bin, war es natürlich was anderes. Wobei, da war ich auch schon Taucherin, habe gesagt, hey, können wir lüften, können wir Pflanzen reinstellen, können wir halt was tun, was halt uns die Atmung verbessert, weil ich komme vielleicht mit weniger Sauerstofflevels zurecht und merke es nicht so, aber wenn ich merke, ich höre, wie meine Kollegen atmen, und dann merke ich, okay, nein, das kann man nicht so weiter tun. Jetzt hierzutage, also das sieht man jetzt hier nicht, aber ich habe da gleich die Balkontüren, kann es offen, also öffnen. Und ich habe es meistens offen, dass da frische Luft reinkommt. Wir haben da auch ein paar Pflanzen stehen. Ich habe unten viele Pflanzen. Mir ist wichtig auch, dass ich einen Garten habe, wo ich halt bin. Wenn ich auf den Philippinen bin, habe ich in meiner Wohnung auch drin, also nicht so ein kleines Häuschen, auch Pflanzen. Ich habe auch draußen einen Balkon, wo ich eigentlich dann meistens arbeite und sitze. Also ich schaue so gut wie es geht, in Verbindung zu, sage ich mal, zu Natur zu sein, im Sinne von eben lüften oder halt draußen zu arbeiten, zu sitzen oder eben Pflanzen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Wasser. Natürlich wäre es cool, wenn es irgendwie ein Becken, wo halt Wasser und wo halt auch, wenn nicht, Fische, Algen, Pflanzen drinnen sind, natürlich, die das auch nochmal filtern können, die Luft. Wenn das sowas natürlich ginge, und das ist auch cool zum Anschauen, wäre schon nett, habe ich jetzt nicht daheim, weil ich bin natürlich auch mehr eh im Wasser als zu Hause. Aber natürlich für Büroräumlichkeiten wäre das sicher schon nett. Aber so, das heißt, ich atme, natürlich atme ich. Ich achte schon auf meine Luftqualität durch den ganzen Tag lang, also so gut es geht natürlich.
Das ist natürlich ein Idealfall, wenn man nicht in der Stadt wohnt, beziehungsweise es sich so aussuchen kann, dass sozusagen die Außenluft die Innenluft beeinflussen kann und sich austauschen. Da muss ich natürlich gleich einen Tipp weitergeben. Wem es interessiert, was man auch mit kleinen, einfachen Maßnahmen machen kann, um die Raumluft zumindest zeitweise kurzfristig zu verändern. Ihr findet auf der Plattform Meine Raumluft mit der Webseite www.meineraumluft.at für Schulen einen Schulleitfaden und generell viele gute Tipps, was man einfach und auch komplex machen kann, um grundsätzlich die Luft zu verändern. Wie gesagt, es leben ja viele Leute in den Städten oder haben die Möglichkeiten nicht. Oder es ist alles zu betoniert rundherum, dass kein Garten oder kein Baum mehr da ist. Also da gibt es natürlich auch einfachere Mittel. Aber wenn man sich's aussuchen kann, wie ich raushöre, sollte man halt zumindest schauen, dass man viel an die frische Luft geht als Ausgleich, natürlich in Verbindung mit Bewegung.
Genau, was natürlich auch, und
Ja.
das kann ich jetzt auch so sagen, ich gebe das auch in meinen Workshops für Unternehmen, auch für Schulen, für Privatpersonen natürlich auch weiter. Selbst, also natürlich versucht man zu optimieren, wie du sagst, Luftqualität, Raumluft, was geht. Aber dann ist es auch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel die Luftqualität 100% wäre, in einem Raum wird es wahrscheinlich eh nie sein, aber wenn ich dann nur hier atme, nur im oberen Brustkorbbereich, bringt es mir dann auch nicht so viel. Dementsprechend ist es da auch wichtig, die zweite Komponente dazu zu holen, und zwar auch einmal, wenn man atmet, zwischendurch auch einmal wirklich tief einzuatmen, tief auszuatmen, um die gesamte Lunge zu belüften. Wie geht das zum Beispiel? Kann ich gerne auch als eine Übung teilen. Man kann eine Hand auf den Bauch legen, eine Hand hier legen. Und der erste Schritt, um richtig atmen zu lernen, ist einmal, dass sich nur die untere Hand bewegt, dass man in das Zwerchfell, in den Bauchatmung, einatmet, Zwerchfellatmung, sich wie der Bauch aufbläht wie eine Wassermelone oder Schwangerschaft. Ich meine, habe keine Erfahrung damit, aber vielleicht haben wir ein paar eine. Und sich diese Hand hier oben eigentlich nicht wirklich bewegt. Das wäre die erste Kapazität, die wir vollführen können. Dann die zweite sind die Zwischenrippenmuskeln, also die Rippen. Die können sich auf die Seite bewegen. Und dann die dritte ist hier oben. Und dann kann man zum Beispiel mal sagen, okay, ich mache alle 2 Stunden, alle 1,5 Stunden eine 5 Minuten Atempause und nimm 3 solche vollen Atemzüge und lasse sie wieder raus, um meine Lunge halt komplett zu belüften. Also ich atme in den Bauch, in die Rippen und dann oben. Auch durch die Nase möglich. Ich mache das jetzt durch den Mund. Und dann atme ich alles wieder aus, mache ein bisschen und wiederhole es für ein paar Mal. Und das belüftet natürlich dann auch die Lunge und gibt uns wieder Sauerstoff, macht uns wieder wacher, braucht man vielleicht gar keinen Kaffee. Und da gibt es ganz, ganz viele Atemübungen, aber das wäre so eine Basic, um halt auch wirklich, wenn man eine gute Luftqualität hat, das auch wirklich ausnutzen zu können. Und generell seine Lunge zu belüften. Ja.
Da werden jetzt viele wahrscheinlich innerlich nicken und sagen, ja, genau, diese Bauchatmung und so weiter, das hat man mir schon da oder dort gesagt, ob jetzt privat, beruflich, im Sport. Das ist etwas, wo ich mich selber jetzt ansehe, oft vergisst. Ich habe mich vor kurzem wieder daran erinnert, so ein Sidekick gerade. Ich habe da mit einem Marathonläufer gesprochen, also einen, der wirklich nicht nur Hobby, sondern auch professionell Marathon läuft. Und der hat gesagt, weißt du, es sind nicht die Beine, die zuerst müde werden, sondern die Lunge. Weil viele Leute so weit oben atmen, dass man eigentlich nicht mehr sozusagen richtig durchatmen kann und die Lunge sich, so habe ich es zumindest verstanden, so strapaziert wird, dass sie
Ja.
eigentlich früher K.O. gibt als die Beinmuskulatur. Und das war für mich so ein schönes Bild, wo ich das dann auch probiert habe, jetzt in den letzten Wochen und gemerkt habe, wie schwierig das ist, wenn man das anders gewohnt ist, auf einmal mit Bauchatmung durch den Wald oder auf der Ringstraße rumzulaufen. Ne? Also
Ja.
dein Thema ist sicherlich etwas, was mehr Gehör bräuchte. Du hast ja gesagt, du machst ja Seminare, Kurse, wahrscheinlich dieses bewusste Atmen, Umgang mit Stress und Druck, eine Zivilisationskrankheit, gerade jetzt mit neuen Herausforderungen in der Technik, mit KI und so weiter, sind die Leute noch mehr gestresst, noch kurzatmiger. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Angebot, was du da hast, mit Atmung und so weiter, auch wachsend im Interesse ist.
Ja, total. Wie gesagt, auch ein großer Anspruch für mich selber. Also, also auch viel auf den Universitäten, aber ein großer Anspruch für mich und halt Organisationen, also im Erwachsenenbereich. Ein großer Anspruch für mich selber ist, dass wenn uns das schon so schwer fällt, uns Erwachsenen, und wir wissen und wir vergessen drauf und wissen nicht einmal, wie die Atmung funktioniert, dann sollten wir das doch eigentlich schon im Kindesalter lernen. Oder ist das ganz wichtig? Ich habe das spielerisch durch eben das Meerjungfrauen-Dasein lernen können. Und für mich ist es so selbstverständlich, dass die Bauchatmung seit Jahren, wahrscheinlich seit ich 14, 16 bin, mein Default-Modus ist, also mein Standard-Modus. Das heißt, ich atme hier, ich atme gar nicht hier. Also ja, natürlich, aber ich atme im Bauch. Und für viele, ich war früher auch total sehr konservativ in der Arbeit, in Consulting drin und war so, ja, dieser Atmen und Breathwork und das ist ja alles spiritueller, weiß ich nicht, Bullshit, keine Ahnung. Für mich ist das so, dass ich dann wirklich drauf gekommen bin, dass da eigentlich Wissenschaft dahinter steckt. Und damit kriegt man mich immer mit Fakten und wirklich, was der Körper, wie der Körper funktioniert, mit dem Nervensystem, als auch mit, also physiologischen Reaktionen. So habe ich nämlich gemerkt, hey, die Atmung ist wirklich so der Schlüssel, um mich selber zu regulieren, wenn ich wütend bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich eine Panikattacke bekommen sollte. Weil die Atmung ist das Einzige, was das Nervensystem direkt beeinflussen kann, was wir steuern können. Also da gibt es ja den Vagusnerv, der geht vom Gehirn in die Lunge runter. Und die Atmung, je nachdem, wenn wir hier oben atmen, ist das unser Fluchtreflex, ist das
Ja.
unser sympathetisches Nervensystem, was einfach dieser Fight and Flight und Action und Säbelzahntiger will mich jetzt da fangen Modus. Und in dem leben wir die ganze Zeit. Und wenn wir die ganze Zeit in diesem Modus leben, gibt es Burnout, gibt es Panikattacken, gibt es posttraumatische Stress, Disorder, unterschiedliche Sachen. Wenn wir aber mit dem Zwerchfell atmen, nur dieser kleinen Unterschied regelmäßig und diese Atemübungen machen, sind wir vorwiegend im parasympathetischen Nervensystem, im Ruhemodus, im Rest and Digest Modus. Und das synchronisieren sich dann mit der Atmung auch die Gehirnwellen. Und da gibt es so viele Studien auch zu Harvard Business Studies, dass zum Beispiel ich mache viel mit Leadership, 25 bis 50% genauere und bessere Entscheidungen treffen, wenn sie mit diesen Atemübungen arbeiten, mit der Atmung. Auch die Navy SEALs, ganz arge Geschichten. Kommen diese Atemübungen im Freitauchen oder waren sie vom Freitauchen, wurden sie dann genommen oder vom Yoga natürlich auch, werden in diesen Extremsituationen angewandt. Und dementsprechend ist mir ganz wichtig, in die Schulen zu gehen, auch mit den Kindern viel zu arbeiten, damit auch Kinder von klein auf wirklich also die Atmung lernen. Ich war jetzt in einer Volksschule zum Beispiel, war mit einer Klasse für eine halbe Stunde, und der Lehrer hat gesagt, die Kinder waren für den ganzen Tag ausgewechselt. Die waren ruhig, die waren konzentriert, die waren harmonisch, also und die haben das wirklich angenommen. Und dementsprechend ist das ein sehr starkes Tool und ist eigentlich so simpel. Ja.
Ja, man lernt ja, was man als Kleiner lernt, das bleibt halt bis ins Erwachsenenalter oft hängen, wenn man das mit Freude und gründlich macht. In den Schulklassen das zu üben, ist natürlich ein guter Schritt. Wenn man das noch kombinieren könnte, dass man wieder mehr in den Schwimmverein geht oder schwimmen könnte. Ich habe das in Erinnerung, dass immer weniger Kinder schwimmen können in Österreich. Wenn man das kombiniert, dass die auch gleich unter Wasser oder mit dem Wasser diese Atmung noch einmal ein bisschen sensibilisieren, dann wäre das ja schon mal ein einfacher und recht guter Start. Und man schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, die richtige Atmung und das rettende Schwimmen sozusagen. Ist natürlich auch für die Erwachsenen ein willkommener Anlass, weil Schwimmen ist durchaus ein leistbarer und auch österreichweit ein gut erlernbarer oder umsetzbarer Sport. Also
Ja, ich mache gerade meine Ausbildung zur Kinderinstruktorin fertig, tatsächlich. Ich komme aus dem Schwimmen auch. Und jetzt mache ich auch dieselbe Ausbildung fürs Freitauchen, weil natürlich jetzt auch für die Kinder was angeboten werden möchte weltweit. Und ich bin da so einer der ersten, die da auch wirklich ein voller Kinderinstruktor ist, die erste in Österreich. Und das ist ja mir auch ein großes Anliegen, weil die Kinder lernen in diesem Freitauchkurs jetzt nicht nur Freitauchen, sondern auch Schwimmen. Und natürlich, Freitauchen mit Kindern hat eigentlich nichts mit Freitauchen zu tun. Das hat mit Spaß zu tun und das hat mit
ja.
Wassergewöhnung und Sicherheit zu tun. Also eigentlich Wassersicherheit. Und dann, um als Erwachsener, um als junger Erwachsener, dann auch, wenn man am Meer ist, sicher umgehen zu können und diese Selbstsicherheit zu haben. Plus, wenn sie dann noch über die Atmung lernen, ist mein Job dann. Dann Burnout-Prävention, mentale Gesundheit steht dann, ja.
Ja, das sind gerade wieder die Schlagworte,
Ja.
diese Zeitgeist-Schlagworte, die negativen. Aber es ist halt so, ne? Atmen ist halt weit mehr als ein körperlicher Vorgang. Es beeinflusst halt natürlich Gedanken, Gefühle und letztendlich alles zusammen die Lebensqualität. Und nachdem du das natürlich so bewusst machst, und uns jetzt viel über die Atmung und diesen besonderen Sport erzählt hast. Vielleicht noch zum Schluss ein persönlicher, dann nennen wir es gleich Deep Dive, zu dir. Tief Luft holen, jetzt dir die Frage zu stellen, was bedeutet das für dich persönlich, ist natürlich jetzt irgendwie kontraproduktiv. Aber auf der anderen Seite, du musst ja auch tief Luft holen, wenn du nicht im Wasser bist. Also, wann machst du das und was bedeutet das für dich persönlich?
Also Tiefluftholen sind für mich eigentlich zwei unterschiedliche Aspekte. Wenn man sagt Tiefluft und das hat, da denke ich gar nicht ans Freitauchen. Lustig. Ich denke gar nicht an den Wettkampf, ich denke gar nicht an, ich nehme jetzt einen Atemzug und tauche tief. Sondern was ich denke, wenn ich tief Luft hole, ich denke, ich bereite mich auch was vor. Also ich nehme meinen Mut zusammen oder ich mache mich ready für was auch immer das ist. Ist es ein Gespräch? Ist es der Job? Ist es ein Tauchgang? Ist es ein Gespräch mit meinem Partner, was ich vielleicht ein bisschen Angst davor habe? Ist es eine Reise anzutreten? Ist es was Schönes, also von bis? Oder eben tief Luft holen wäre auch die Regulation dazwischen. Eine Pause zu nehmen und durchzuatmen. Tief Luft zu holen, um sich wieder zu regulieren, um sich wieder zu entspannen und wieder bei sich selbst anzukommen. Also diese zwei Aspekte sind für mich eigentlich tief Luft holen.
Gibt es, ich meine, du hast gesagt, du hast so eine Art klassische Kindheit gehabt, halt mit Musik, Sport und Performance hast du das genannt, viel Leistung. Und dann hast du dich eben entschieden, deinen eigenen Weg und dein eigenes Ding zu machen. Das ist natürlich sehr mutig, unter Anführungszeichen, weil es braucht auch Überzeugungsarbeit, wie ich kann mir gut vorstellen. Dass wenn man jemandem sagt, naja, liebe Eltern, ich wäre jetzt Tieftaucherin, dass das natürlich dann auch vielleicht falsch verstanden wird oder halt Sorgen auftauchen. Gibt es da Menschen oder Erfahrungen, die dich da geprägt haben, diesen Weg zu beschreiten? Oder ist es rein aus deinem eigenen Mindset herausgekommen?
Lustigerweise, niemand aus meiner Familie taucht. Niemand aus meiner Familie hat einen starken Wasserbezug, außer ich. Natürlich so ein bisschen schwimmen, segeln, tauchen, aber nicht, ja, das. Da ich das schon seit Kleinkind eigentlich mache von selber aus, das ist einer der einzigen Sportarten mit Klavierspielen und mit Reiten, die von mir selber gekommen sind und die ich nicht abgebrochen habe zum Beispiel, hat sich das wie so ein roter Faden durch mein Leben durchgezogen. Und so wirklich selbstständig mit dem Freitauchen und wirklich diesen Weg und diesen Beruf gewählt habe ich mich erst relativ vor kurzem, eigentlich erst 2023, 2024. Also es ist eigentlich relativ rezent. Davor habe ich immer noch studiert und daneben auch Vollzeit gearbeitet, neben dem Leistungssport. Und aber das war für mich aber ein Grad, einfach weil ich auch sehr gut geworden bin und natürlich auch so mir das selber nicht antun wollte und ich in einem Burnout auch schon war, mit 21. Wollte ich mir nicht mehr antun. Ich werde nicht mehr meine mentale und körperliche Gesundheit für nichts und niemanden komprimieren und vor allem auch nicht für andere Menschen, weil es ist mein Leben. Da komme ich wieder auf diese Metapher zurück zu diesem ersten und zu dem letzten Atemzug. Natürlich bei gewissen Familienmitgliedern hat es nicht den größten Anklang gefunden und es wurde es nicht unbedingt verstanden, aber ich wusste, ich mache auf jeden Fall mein Ding. Ich bin eine Unternehmerin und ich gehe jetzt nicht nur freitauchen und bin Wettkämpferin, sondern ich habe mein eigenes ganzes Unternehmen Leben darum aufgebaut. Und klassische Kindheit, ja, aber auch, wie soll ich sagen, sehr schwierige Kindheit. Und da hat mir das Freitauchen einfach geholfen. Und zu diesem letzten und ersten Atemzug zurückzukommen. Wir haben eben unseren ersten Atemzug bei der Geburt, unseren letzten Atemzug, wenn wir mal sterben sollten. Und warum machen wir die Zeit dazwischen nicht zur besten unseres Lebens? Das ist die einzige Zeit, die wir eigentlich haben. Und da ist nicht genug Zeit, um zu sagen, ich lebe jetzt mein Leben für wen anderen oder für ich arbeite, 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 um dann in 30 Jahren tauchen gehen zu können. Ich könnte übermorgen umfallen oder mir fällt ein Ziegelstein am Kopf und ich bin immer da. Dementsprechend, der einzige Moment, den wir jetzt haben, ist jetzt. Und dementsprechend das zu tun, was einem jetzt wirklich bewegt und was einem wirklich ruft, ist so die Essenz, weil es kann so schnell einfach sich alles ändern. Und das hat mir das Freitauchen gezeigt und auch meine Einstellung dazu, etwas zu machen, was auch die Welt bewegt und was wirklich einen Unterschied macht. Und da ist es mir dann relativ nicht egal, aber im Sinne von, ob da jetzt von meiner Familie welche dahinter stehen oder nicht, weil ich weiß, dass es der Weg ist, der mich ruft und ja, der richtige.
Du bist eine, habe ich den Eindruck, selbstbewusste Persönlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass man auch durch Sport, und es muss ja nicht immer Leistung sein, aber einfach nur mal Sport oder Bewegung zu machen, dass man hier automatisch auch zu einer gewissen Selbstständigkeit, also zu einem höheren Selbstbewusstheitsgrad kommt. Und das hilft dir dann auch, sich im Hier und Jetzt, wie du das vielleicht genannt hast, besser zu regeln. Ich wollte dich zum Abschluss noch fragen, welche Botschaft du mitgeben möchtest, aber ich würde meinen, dieses im Hier und Jetzt Leben mit diesem plakativen Beispiel ist schon die Botschaft eigentlich, die wir mitnehmen sollten. Also Sachen gleich zu beginnen, vielleicht auch jetzt gleich nach dem Interview einmal tief durchzuatmen mit der Bauchatmung, dann ist schon mal der erste Schritt getan.
Ja, und vor allem nicht zu sagen, dass das ein Traum zu komisch oder zu groß oder wie auch immer ist, sondern das wirklich auch so anzugehen, wenn man etwas wirklich will, wenn der Bauch und das Gefühl wirklich sagt, ich möchte das, es ruft mich, dann das wirklich anzugehen und zu versuchen, weil so mein Motto ist, if I never try, I never know. Und etwas nicht ausprobiert zu haben und nicht zu wissen, was wäre, wenn, ist was ganz Schlimmes, I guess, als wenn man es eher probiert hat und dann zu wissen, na, das ist nichts oder ja, das ist etwas. Genauso wie auch mit dem, ich spreche auch gerne beende, ist like, so auch mein Motto ist No Limit. No Limit war diese Disziplin beim Freitauchen, mit dem Schlitten in die Tiefe zu fahren und wieder raufgefahren zu werden. Aber damit hat es gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, No Limit in Erfahrungen, Erlebnissen, Emotionen, was kann ich fühlen, was kann ich erleben und was kann mein Körper und mein Geist. Und das kann man auch sehr gut, jetzt ohne Freitauchen, aber natürlich mit Freitauchen, aber auch über die Atmung, über einfach im ganzen Leben einfach ausloten und das auch noch einmal so eine Anekdote zu mitgeben. Ja.
Ja, wir sind, liebe Christi, wir sind leider sozusagen über der Zeit,
Ja.
deutlich über der Zeit. Ich habe das aber bewusst so ausgesucht, auch von dem Fragenumfang her, weil ich mir sicher war und ich habe mich hoffentlich sehen das, hören und sehen das auch die Zuseherinnen und Zuhörerinnen, nicht nur etwas fachlich mitgeben können, um nachzudenken, sondern auch persönlich. Und wir sind jetzt im Sommer. Es ist hoffentlich für die meisten eine etwas ruhigere Zeit, so viel, sozusagen auch mehr Zeit für dieses längere Interview und auch mehr Zeit, um hier sich zu inspirieren. Also in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank. Du hast uns gezeigt, wie man mit Atmung, Körper und Geist in Ruhe bringen kann. Wer Interesse an deiner Arbeit, an deinen Leistungen, an deinem Sport hat, vielleicht auch an deinem Angebot als Consultant, den Link findet ihr alle im Begleittext zu diesem Podcast. Und natürlich, wer es schneller haben will, der springt auf Google oder geht in einen der KI-Suchdienste und findet dich natürlich sofort, inklusive einiger sehr spannender Interviews, wie ich gefunden habe, auch mit dem Red Bull Magazin.
Ja, stimmt. Ja, freue ich mich auf jeden, der mich kontaktiert.
Wo auch sehr schöne Fotos noch dabei sind von dir im Wasser, muss man auch dazu sagen, um jetzt vielleicht auch das Visuelle anzusprechen.
Dankeschön, ja. Gibt es natürlich beim Freitauchen überwältigende Unterwasseraufnahmen, die dabei entstehen. Das ist schon sehr, sehr cool.
Fein, dann nochmals vielen Dank und atmen Sie tief durch und denken Sie daran, gesundes Raumklima ist kein Zufall. Bis zur nächsten Episode von On 5th im Air, dem Videopodcast der Plattform Eine Raumluft. Einen schönen Tag noch, Ihr Peter Skala.